Man gewinnt den Eindruck, dass sich die Macht eben auch in den akademischen Bereich erstreckt.
Hallo und herzlich willkommen bei Zartbitter, Podcast für politische Analysen, glaube ich, oder Debatten oder sowas ähnliches.
Beides, Analyse und Debatte.
Analyse und Debatte. Das ist jetzt die 7. Folge mittlerweile und ich bin wieder hier mit Lucius. Hallo. Lucius.
Hallo.
Und heute soll es um die Extremismustheorie gehen. Also wir werden darüber sprechen, was eigentlich diese Extremismustheorie ist und was es für gängige Kritiken an der Extremismustheorie gibt und auch was wir von diesen gängigen Kritiken halten. Und am Ende werden wir dann versuchen, so ein kleines Fazit zu ziehen. Lucius, wie ist es denn bei dir? Hast du schon mal Kontakt mit Extremismustheorie gehabt, mit dieser gefährlichen?
Ja, klar, natürlich. Als politisch aktiver linker Mensch hat man da immer wieder Kontakt damit. Sei es, dass halt Leute halt so ein bisschen einen da abspeichern, natürlich dann in dem Fall in der Kategorie Linksextremismus. Wo es mir aber auch so mal über den Weg gelaufen ist, das ist schon etliche Jahre her, nämlich ein Freund, den kennst du auch, der wurde mal in Tübingen verhaftet, weil er einen Button hatte mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz. Das waren damals Proteste gegen die reaktionären Studentenverbindungen und der wurde tatsächlich dann von dem Polizist quasi mitgenommen oder wurde dann auch angeklagt. Das hat auch deutschlandweit, glaube ich, so relativ hohe Wellen gesorgt. Weil er einen Button mit einem durchgestrichenen Hakenkreuz getragen hat. Und ich finde, das ist tatsächlich so ein bisschen die Zuspitzung der Logik, die dahinter steht, nämlich, dass es gar keinen Kontext gibt, sondern man hat dann bloß ein Hakenkreuz gesehen. Das hat dann tatsächlich auch die Staatsanwaltschaft so begründet. Das könnten dann japanische Touristen ja nicht verstehen, dass da jemand so ein durchgestrichenes Hakenkreuz hätte. Und die haben ihn dann deswegen tatsächlich auch angeklagt. Ich glaube, es ist dann, er wurde freigesprochen, aber das ist halt für mich die Extremismustheorie quasi auf die Spitze getrieben, dass man dann halt sagt, ja, uns sind Kontexte egal.
Okay, vielleicht sollten wir uns erstmal daran versuchen, den Begriff zu definieren, also was die Extremismustheorie ist und was ich mir auch schon seit längerem denke und was mir jedes Mal einfällt, wenn ich das Wort höre, dass es, glaube ich, meiner Meinung nach gar keine richtige Theorie ist, weil ihr eigentlich etwas fehlt, was alle Theorien haben oder haben sollten, nämlich irgendwas zu erklären. Es ist ja eher so ein System von Kategorisierung von politischen Bewegungen, Organisationen, Einzelpersonen oder Meinungen. Also man versucht sie anhand von bestimmten Kriterien als extremistisch oder nicht extremistisch zu kategorisieren. Und so einen richtigen Erklärungsanspruch, also dass man jetzt versucht zu erklären, woher zum Beispiel bestimmte Bewegungen entstehen und warum, sehe ich in der Extremismustheorie erstmal nicht. Es gibt natürlich, es werden da schon, glaube ich, aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen, wie aus der Soziologie oder Sozialpsychologie oder, keine Ahnung, Politikwissenschaft, ja, bestimmte Ergebnisse rezipiert und eingebaut, aber erstmal dient dieser Begriff Extremismus nur als Kategorisierung von Sachen. Also, ist ein Pilz eine Pflanze oder ein Tier? So, das ist ungefähr die Frage, die es auch bei der Extremismustheorie gibt. Insofern ist vielleicht sogar besser, von einem Extremismusmodell oder Extremismuskonzept zu sprechen. Es gibt ja auch noch diesen Begriff Hufeisenmodell. Da finde ich dieses Modell tatsächlich treffender, weil so eine richtige Theorie ist es nicht. Dann muss man vielleicht noch dazu sagen, was ganz wichtig ist, das Extremismusmodell ist die Basis für die Arbeit von staatlichen Behörden, also vom Verfassungsschutz, aber auch vom Innenministerium, das dazu dient, bestimmte Gruppen zu überwachen, zu verfolgen und auch die Öffentlichkeit dementsprechend aufzuklären. Also das hat einen ganz klaren politischen Nutzen oder eine politische Ausrichtung, das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Und vielleicht könnte man noch ein bisschen was zum Inhalt des Extremismusmodells sagen. Also der besteht darin, dass es, wie gesagt, Gruppen gibt, Bewegungen, Gedanken, Einzelpersonen, die die bestehende Ordnung ablehnen. Und diese werden dann extremistisch genannt. Ich glaube, jetzt würde ein Extremismusforscher wahrscheinlich aufspringen und Nein schreien, weil ich den Begriff bestehende Ordnung verwendet habe. So wird es natürlich nicht ausgedrückt. Es wird dann meistens der Verfassungsstaat oder sowas benutzt oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die da abgelehnt werden von den Extremistinnen und Extremisten. Was das aber so genau ist, dazu gibt es auch unter den Extremismusforscherinnen und in den Behörden unterschiedliche Auffassungen. Also, soweit ich weiß, benutzt der Verfassungsschutz eine gesetzlich vorgegebene Definition der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die sowas wie Gewaltenteilung, demokratische Wahlen, Parteienpluralismus enthält, Menschenrechte, Unabhängigkeit der Gerichte und so weiter, solche Sachen, die, wo gesagt wird, das gehört grundlegend zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung dazu. Aber es gab zum Beispiel 2017 war das, glaube ich, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum NPD-Verbot, wo die NPD ja nicht verboten wurde, weil das Bundesverfassungsgericht quasi diesen Begriff der freiheitlich-demokratischen Ordnung nochmal anders definiert hat. Was zum Beispiel eine interessante Einzelheit ist: Das Bundesverfassungsgericht hat 2017 gesagt, dass die Ablehnung des Parlamentarismus nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verstößt, sofern der Ersatz quasi für den Parlamentarismus irgendeine andere Form von Demokratie wäre, also direkte Demokratie zum Beispiel und so weiter. Also da hat das Bundesverfassungsgericht eine andere Definition wie der Verfassungsschutz, weil beim Verfassungsschutz fallen auch anarchistische Bewegungen zum Beispiel, die für eine direkte Demokratie sind, unter den Begriff Extremismus. Und da kann man sich dann streiten. Ich glaube, so ein anderer Streitpunkt ist zum Beispiel, inwiefern die Aufhebung des Kapitalismus oder das Bestreben danach unter den Extremismusbegriff oder das Modell fällt, weil es ja auch durchaus Debatten gibt, ob die Verfassung wirtschaftsneutral ist und ob da auch Sozialismus irgendwie mit vorgesehen ist oder nicht und so. Ja, und es gibt auch Extremismusforscher, die sagen, ja, Sozialismus ist okay, solange der nicht undemokratisch wird. Bis dahin ist er quasi nicht extremistisch, aber es gibt natürlich auch, also beim Verfassungsschutz bist du, glaube ich, ziemlich schnell Extremist, wenn du sagst, wir wollen den Kapitalismus abschaffen und so. Es ist so ein bisschen so eine Uneinigkeit darüber, also gibt es, was eigentlich das ist, was die Extremisten ablehnen. Es gibt aber durchaus auch so einen Kern, nämlich so diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie auch immer man die definiert.
Also ich würde auch nochmal das unterstützen, dass es häufig darum geht, nicht nur um halt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sondern auch, dass halt das dann sehr zwingend damit verbunden wird mit dem Wirtschaftssystem. Also dass dann halt gesagt wird, ja, wenn man das Wirtschaftssystem in Frage stellt, dann stellt man halt die Demokratie an sich auch in Frage. Ich merke auch, dass dieser Begriff immer gerne auch noch so ausgeweitet wird auf neue Phänomene, also dass man, das ist dann auch relativ erkennbar als so, ich sag mal, ein Diffamierungsinstrument. Dann ist dann zum Beispiel bei den Inlandsgeheimdienstbehörden die Rede von Ausländerextremismus, also in jedem sogenannten Verfassungsschutzjahresbericht findet sich inzwischen diese Kategorie. Und auch da wird dann halt, werden Leute aufgrund ihrer Herkunft zusammengehauen, obwohl es ganz unterschiedliche Gruppen sind. Also es geht dann um linke und rechte Gruppen, graue Wölfe und irgendwelche linke türkische, türkeistämmige Gruppen, die dann halt unter dem Oberbegriff Ausländerextremismus rangieren. Aber es gibt dann auch noch so Ausweitungsversuche, dass ich glaube in Österreich dann so von Tierrechtsextremismus oder Ökoextremismus oder sowas gesprochen haben. Also ich glaube, das ist dann nicht nur immer gleich bei den Behörden zu finden, zum Teil ist es dann auch so in bürgerlichen Feuilletons, dass man das dann halt ausweitet und dann halt das auch relativ beliebig zusammensetzt. Also irgendwas und Extremismus zusammen. Und religiöser Extremismus gibt's auch. Und ich glaube, dass das auch nochmal zeigt, dass das halt die Vokabel Extremismus auch so ein bisschen inhaltsleer ist. Also dass man sich da auch nicht so ganz sicher ist und man kann es halt wunderbar eben als Diffamierungsinstrument verwenden. Ansonsten würde ich nochmal auch darauf hinweisen, also ich habe es auch nochmal nachgeschaut, anscheinend wird die Vokabel extremistisch seit 1974 verwendet. Und ich finde aber, dass es halt sozusagen einen Vorläufer gibt oder was dann auch dann halt nach der Einführung von diesem Begriff parallel dazu verwendet worden ist, nämlich der Totalitarismus beziehungsweise die Totalitarismustheorie, oder du hast ja schon auch darauf hingewiesen, dass man auch eher von Modell sprechen könnte und sollte. Und das ist halt sozusagen, da geht man halt weg von einzelnen Bewegungen, sondern das wendet man dann eher auf Staaten an. Und da ist dann halt im Totalitarismus Modell wird dann halt eine Analogie gezogen oder halt gleichgesetzt der Nationalsozialismus und die DDR. Also da wird dann halt gesagt, ja, das waren beides totalitäre Systeme und wird dann halt auch häufig in so eine quasi Opfergeschichte aufgemacht im Sinne von, ja, in Ostdeutschland, erst waren sie im Nationalsozialismus und dann mussten sie halt unter der SED-Diktatur, die ja tatsächlich eine Diktatur war, keine Frage, weiterleiten. Das sind ja beides totalitäre Systeme. Auch beliebt ist natürlich die quasi Gleichsetzung von NS-Staat und Sowjetunion.
Ja, genau. Ich glaube, das ist eine gute Ergänzung, was du gemacht hast, dass es auch quasi im alltäglichen Diskurs Verwendung stattfindet. Also man muss da vielleicht verschiedene Bereiche auch unterscheiden. Es gibt quasi die wissenschaftliche Extremismusforschung, es gibt diese ganzen Staatsschutzbehörden, es gibt so politische Debatten oder Feuilletons und dann gibt's noch, keine Ahnung, Facebook, also wo Leute sehr sensibel sind, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung angeht, wo wahrscheinlich so Tempolimit auf Autobahnen schon dagegen verstößt und deswegen extremistisch ist. Das sind so verschiedene Bereiche, wo überall aber dieser Begriff quasi eine Rolle spielt oder spielen kann. Ich glaube, beim Verfassungsschutz ist auch, was mich jetzt, wo ich nie so richtig nachgelesen habe, aber in diesen Verfassungsschutzberichten steht ja auch irgendwie so Scientology noch drin immer am Ende und ich glaube mittlerweile auch die Reichsbürger sind nochmal als extra Bereich aufgeführt.
Obwohl die ja eigentlich ganz klar in dem, wie es im VS dann als Slang dann heißt, in den Phänomenbereich Rechtsextremismus gehören. Das ist meiner Ansicht nach ein Taschenspielertrick, weil die halt ewig lange da nicht erwähnt worden sind und dann hat man irgendwann gesehen, oh Gott, es gibt ja Tausende davon. Jetzt kann man aber nicht so rückwirkend irgendwie die Berichte umschreiben und die da reinschreiben. Im Sinne von, wir haben die ja schon immer im Blick gehabt und dann hat man einfach einen neuen Phänomenbereich erfunden. Der heißt dann Reichsbürger, Selbstverwalter und irgendwas. Und das mit Scientology, da gab es mal ein Interview, glaube ich, von einem ehemaligen VSler, der hat halt gesagt, das war halt nach Ende des Kalten Krieges so eine Art Beschäftigungstherapie. Also die Behörde muss ja ihre Existenz auch so ein bisschen selber legitimieren. Und dann haben die sich halt eine autoritäre Psychogruppe rausgesucht oder Sekte und das war halt Scientology. Aber es stellt sich natürlich die Frage, warum jetzt ausgerechnet Scientology und die anderen 10, 20 Psychosekten, autoritäre Gruppen, autoritäre religiöse Gruppen, warum die dann nicht da aufgeführt und beobachtet werden. Also es ergibt nicht so viel Sinn. Klar, Scientology ist sicherlich größer und auch ein bisschen einflussreicher, aber es ist, es gäbe da quasi auch andere Kandidaten.
Okay, vielleicht müssen wir auch darüber reden, was quasi diesen Extremismus genauer ausmacht. Und es ist quasi diese Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist ja eher so eine negative Bestimmung, also was ihn quasi nicht ausmacht, nämlich die Zustimmung zu der Grundordnung. Aber es gibt mittlerweile auch von verschiedenen Extremismusforscher und Forscherinnen, ich kenne eigentlich keine Extremismusforscherinnen bisher, also aus meiner Recherche, aber nehmen wir mal an, gibt es auch Versuche, quasi diese extremistischen Bewegungen auch anhand von bestimmten Kategorien näher zu analysieren. Ich habe mir jetzt die Definition von, ich glaube, Armin Pfeil-Toper oder sowas, das ist so ein recht bekannter Extremismusforscher, dessen Hauptbeschäftigung im Internet, glaube ich, die Verteidigung der Extremismustheorie gegenüber von Kritik ist, so wie ich das bisher mitbekommen habe, was er auch, also finde ich, gar nicht mal so schlecht macht, aber da diskutieren wir vielleicht auch nochmal später. Und er schreibt jetzt in seinem Text, dass sich die verschiedenen Extremisten, egal aus welcher Richtung, auf jeden Fall anhand von sogenannten Strukturprinzipien erkennen lassen. Und davon hat er hier 8 Stück aufgeschrieben. Ich lese die einfach mal kurz vor und dann können wir darüber reden. Also erstens ist der exklusive Erkenntnisanspruch, also der Glaube an ein höheres Wissen. Dann zweitens ein dogmatischer Absolutheitsanspruch, also die Behauptung der pauschalen Richtigkeit der eigenen Vorstellungen. Drittens ein essentialistisches Deutungsmonopol, also die beanspruchte Erkenntnis des eigentlichen Wesens. Viertens eine holistische Steuerungsabsicht, also die angestrebte totale Lenkung der Sozialordnung. Fünftens das deterministische Geschichtsbild, also die beanspruchte Erkenntnis eines Gesetzes der Geschichte. Sechstens eine identitäre Gesellschaftskonzeption, also die Behauptung von einer politisch homogenen Sozialordnung. Siebtens der dualistische Rigorismus, also das Denken in Freund-Feind-Kategorien. Und achtens die fundamentale Verwerfung, also die komplette Negierung des bestehenden demokratischen Verfassungsstaates. Die komplette Negierung, wenn man nur ein bisschen was negieren will, ist man vielleicht kein Extremist. Genau, es sind jetzt so ein bisschen komplizierte Begriffe teilweise in diesen Definitionen gewesen und es gibt auch von anderen Extremismusforschern so ähnliche Definitionen. Ich glaube, man kann es so ein bisschen so zusammenfassen. Extremisten sind Leute, die glauben, dass sie Recht haben und einen Feind ausgemacht haben, nämlich die freiheitlich-demokratische Grundordnung und ihre Vertreter, und gegen diesen Feind ankämpfen. Es gibt auch immer wieder diesen Verweis auf Gewaltausübung, auf nicht legitime. Das war jetzt hier nicht enthalten, aber das ist auch immer wieder in der Diskussion quasi. So würde ich es mal so ganz knapp zusammenfassen. Ne? Leute, die sagen, wir beteiligen uns insofern nicht am demokratischen Diskurs, dass wir sagen, wir haben Recht und haben auch sozusagen damit, weil wir eine andere Gesellschaft wollen, auch Freund-Feind-Denken, ja, irgendwie so. Was hältst du davon?
Ja, also man könnte das ja jetzt quasi, also man könnte ja Gruppen immer daran ab klopfen, und ich glaube, da könnte man tatsächlich auch auf sowohl linke als auch auf rechte Gruppen kommen. Das Problem ist, es ist halt so ein bisschen da ohne Kontext, also es wird nicht gesagt, was halt sozusagen verteidigt wird, und ich finde tatsächlich auch quasi Gruppen, die außerhalb sind, weisen auf, außerhalb von denen quasi, was üblicherweise als links- und rechtsextremistisch bezeichnet werden, haben ein ähnliches, haben auch Dogmen, also die zum nicht hinterfragt werden, beziehungsweise zum Teil auch ein deterministisches Geschichtsbild. Also es, auch da finden sich diese Erkennungszeichen. Deswegen ist mir nicht so ganz klar, warum dann halt bestimmte Gruppen da reinfallen. Ich glaube auch, dass einige Gruppen, die gerne zum Beispiel von der, vom Inlandsgeheimdienst als linksextremistisch bezeichnet werden, ich glaube, dass auf die einige, auf einige von denen das nicht zutrifft, also zum Beispiel auf so anarchistisch-libertäre Gruppen, und wiederum andere Gruppen, die nicht erwähnt werden, die quasi als legitim und innerhalb der Mitte, wie auch immer die bezeichnet wird, also es gibt ja auch so dieses Modell, dass man dann halt nochmal extremistisch als, das ist der Rand der politische, und dann gibt's halt irgendwie eine Mitte davon, dass die, also Gruppen gibt, die sich da befinden und die auch wiederum diese Erkennungszeichen aufwählen. Also ist das dann so ein Modell, wo man sagt, okay, man muss, ich sag mal, 6 von 6 Punkten haben, oder nee, 8 von 8 Punkten, dann ist extremistisch, 7 von 8 ist ein bisschen extremistisch, und dann irgendwann ist es legitim. Also ich verstehe das nicht. Und ich finde auch, dass das immer so quasi getan wird, als hätte die bürgerliche Gesellschaft keine Dogmen. Und ich finde, sie hat sehr wohl Dogmen, die auch gar nicht mehr hinterfragt werden, die sich auch so tief eingegraben haben, dass sie halt tatsächlich kaum noch thematisiert werden, sondern eher als so ein, also auch essentialisiert sind, wie es ja hier auch von dem, also auch einmal auftaucht als Vokabel. Also zum Beispiel das Dogma des freien Marktes. Es gibt zwar so ein bisschen Kapitalismuskritik bis hinein in die FAZ oder so, aber so ein generelles, dass halt man Arbeitskraft verkauft, Waren kauft, etc., das soll zwar so eingehegt werden, aber es gibt kein, also es gibt kaum Leute, die halt sozusagen nicht dieses Dogma auch sehr stark verinnerlicht haben, und ein Denken jenseits davon ist ziemlich minoritär. Und genauso finde ich das auch bei der parlamentarischen Demokratie. Also ich finde, Demokratie ist was sehr Wichtiges, was sehr Anstrebenswertes, aber es gibt nun mal auch mehr Varianten als eben auch bloß diese parlamentarische Demokratie. Und das wird aber halt immer als die einzig legitime Variante dargestellt, also bis hin halt in den Unterricht. Und auch das ist zu einem Dogma geworden. Also man könnte ja auch drüber reden, ob zumindest in bestimmten Rahmen dann nicht auch, was weiß ich, Basis- und konsensdemokratische Modelle eine Möglichkeit oder Ergänzung werden.
Ich glaube, ich habe so ein bisschen was Ähnliches gedacht. Also einerseits, dass sich das, also im Prinzip das Vorhaben zu sagen, es gibt vielleicht so autoritäre politische Gruppen und wir analysieren sie auf gemeinsame Strukturmerkmale, eigentlich gar nicht so unspannend fände. Und da kann man wahrscheinlich quer über die politischen Richtungen hinweg tatsächlich Gemeinsamkeiten rausfinden und dann versuchen, sich zu belegen, inwiefern das mit Gruppendynamik oder mit quasi politischem Außenseitertum oder mit was auch immer zusammenhängt, ne, sowas. Aber dass man das quasi so, diese Merkmale so als zu Erkennungsmerkmalen des Extremismus macht, hat natürlich auch was Witziges, weil, wie du sagst, das in der bürgerlichen Gesellschaft, also quasi in oder bei den Gruppen, die nie als Extremisten gelten und auch als solche nie gelten würden, dieselben Merkmale zutreffen würden. Also wenn man jetzt irgendwie irgendwelche ultraliberalen Gruppierungen, die ja also offensichtlich dogmatische Ansichten vertreten und auch eine ganz klare Freund-Feind-Identifizierung fahren, ganz viele von diesen Kriterien erfüllen, vielleicht außer dem achten, dass sie die bestehende deutsche Verfassung nicht so richtig negieren. Wobei, da gibt's auch welche, die so Wahlrecht für arme Leute abschaffen wollen und sowas. Genau, die tauchen natürlich nie in solchen Berichten oder entsprechenden Aufzählungen. Oder ich dachte mir auch, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen auch zu weit, das Argument ausgedehnt, aber so Sachen wie das, als Seehofer da diese Polizeistudie zum Thema Rassismus so vehement blockiert hat in der Öffentlichkeit und sogar irgendwie eine Journalistin anzeigen wollte, weil die irgendwie so einen herabsetzenden Text über die Polizei geschrieben hatte. Also wo ich mir dachte, naja, offensichtlich sind solche Leute wie Seehofer lehnen erstmal so eine Transparenz gegenüber der Exekutive ab und vielleicht sogar Gewaltenteilung. Da könnte man schon so ein Argument machen, ne? Die behindern den demokratischen Diskurs darüber, wollen partout keine unabhängigen Stellen, die irgendwie sich das angucken. Also ein paar Kriterien würden die schon erfüllen. Wahrscheinlich lösen sie ihre Konflikte am liebsten mit Gewalt und haben ein klares Freund-Feind. Denken und dass die dogmatisch sind, ja, kriegt man auch noch hin. Also, aber bei solchen Leuten und bei solchen Gruppierungen springt jetzt nicht der Verfassungsschutz auf oder diese Extremismusforscher und sagen dann, ah ja, hier haben wir wieder was gefunden. Nee, es sind dann doch immer wieder dieselben Gruppen, die quasi drunter fallen. Und ich glaube, das Interessanteste ist, dass man natürlich auch zur Arbeit des Verfassungsschutzes, man könnte die mal mit diesen Kategorien analysieren, oder auch, was in diesen Extremismustheorien verbreitet wird. Und vermutlich würden die auch ein paar von diesen Kategorien erfüllen. Die würden natürlich sagen, na ja, aber wir sind ja für die Demokratie, deswegen ist es gut, dass wir dieses Freund-Feind-Denken haben und auch die Demokratie verteidigen gegen ihre Feinde. Aber das wäre natürlich auszudiskutieren, ob quasi die bestehende Demokratie wirklich die optimale ist. Und das ist natürlich schwer, darüber zu diskutieren, wenn man erstmal in der Öffentlichkeit als Extremist abgestempelt wird, wenn man überwacht wird, wenn man verfolgt wird, wenn die eigenen Zeitschriften irgendwie versucht, also niedergemacht werden und so weiter. Also das ist natürlich verunmöglicht den Diskurs, bei dem jetzt eigentlich die demokratische Gesellschaft von sich selber sagt, wir wollen den ja eigentlich führen und jeder, der sich da beteiligen will, ist willkommen, aber die Bösen halt nicht, ne? Und dann ist das so eine Zwickmühle auch, in die dann diese anti-extremistische Verteidigung der Demokratie fällt, finde ich.
Ich würde auch tatsächlich sagen, dass halt gerade bei der Behörde namens Verfassungsschutz halt tatsächlich, also ich halte die für eine antidemokratische Institution, sowohl von ihrer Organisationsgeschichte, und da kann man schon sehr früh ansetzen, also seit der Gründung, als auch von der fehlenden Kontrolle und Transparenz, was bei Geheimdiensten natürlich quasi im ja, in der Sache angelegt ist, dass sie nicht transparent sind, aber man muss sich halt fragen, ob Geheimdienste nicht an sich halt und von der Stoßrichtung häufig auch antidemokratische Institutionen sind. Ja, und sie fördern ja auch ganz offensichtlich aktiv Leute, die tatsächlich halt die Verfassung zugunsten von etwas sehr viel Schlechteren abschaffen wollen, also zugunsten von irgendeinem autoritären Modell.
Sollen wir zu den Kritikpunkten am Extremismusmodell übergehen? Also ich habe mir ein paar so rausgeschrieben, die ich einfach im Internet recherchiert hatte, und ich würde sagen, wir gehen die einfach mal durch. Und der erste, und das ist wahrscheinlich auch der bekannteste, würde ich sagen, oder der immer wieder auftaucht, ist nämlich der Vorwurf, dass das Extremismusmodell Links- und Rechtsextremismus und auch noch vielleicht andere Extremisten gleichsetzt und damit aber auch zum Beispiel Rechtsextremismus verharmlost oder Linksextremismus ungebührlich auf dieselbe Stufe wie den Rechtsextremismus setzt, wie auch immer man das jetzt sehen will. Aber sozusagen Gleichsetzung und Verharmlosung, dass die damit einhergehen. Also es gibt dann aber quasi als Antwort aus der Extremismusforschung quasi die Entgegnung, naja, was heißt hier Gleichsetzung? Wir vergleichen die ja nur, und dass wir Gemeinsamkeiten rausstellen, das ist nicht unser Fehler, die gibt's halt einfach. Und wir sagen ja auch nicht, dass die quasi identisch sind, sondern das ist ganz klar, dass Linke und Rechte andere politische Ansichten haben, aber die sind halt in dem gleich, dass sie Extremisten sind. Insofern setzen wir sie nicht gleich, sondern vergleichen nur. Und das wird man ja wohl noch machen dürfen, denn das ist quasi das Brot und Butter der Forschung oder irgendwie sowas. Ja, das ist dann die Entgegnung.
Mhm. Es ist interessant, dass ihr halt sozusagen da. Das ist das Einzige, womit man das vergleicht. Man könnte jetzt ja auch Monarchismus nehmen oder irgendwie eine neoliberale, ultra-neoliberale Ideologie und könnte das damit vergleichen, aber das gibt's halt tatsächlich aus dieser Extremismusforschung nicht. Ich finde es ganz spannend, dass die immer auch wieder so ein bisschen nachkorrigieren und dann halt sagen, ja, die sind ja tatsächlich auch unterschiedlich. Und dann gibt's dann so lustige Konstrukte wie eben weicher Extremismus, was meines Wissens aus es gibt so ein bisschen zwei, es gibt sicherlich noch mehr, aber ich weiß, dass es halt in Chemnitz und in Dresden gab es so zwei Professoren, die halt da sehr stark mitgearbeitet haben an der Extremismustheorie. Das waren auch CDU-nahe, beziehungsweise teilweise auch so rechter Rand-CDU. Und die haben dann halt auch sich immer viel Kritik anhören lassen. Ich glaube, es ist auch im akademischen Betrieb eher eine Minderheitenposition, die sie vertreten. Und sie haben dann halt angefangen, ich glaube, der eine hat auch eine längere Arbeit geschrieben über den Vergleich von der damaligen PDS und der NPD. Und er hat halt auch gemerkt, es funktioniert hinten und vorne nicht. Gleichzeitig gab es diese Kritik und dann hat er halt angefangen, halt diese neue Kategorie des weichen Extremismus. Also da war, glaube ich, die PDS und die NPD war dann halt irgendwie so beim harten Extremismus. Und anstatt einfach quasi sagen, okay, das klappt insgesamt irgendwie nicht, hat er halt dann versucht, da nachzukorrigieren. Also man könnte jetzt diesen Vergleich machen und sagen, ja, es klappt auf vielen Ebenen nicht. Und wenn man dann andere Strömungen nimmt, dann finden sich da noch mehr Gemeinsamkeiten und irgendwie ist das nicht so. Aber man versucht das halt auf Biegen und Brechen aufrechtzuerhalten. Es wird dann häufig als Gegenargumentation zum Beispiel gesagt, naja, die Linken sind halt so auch von ihren Idealen ganz anders und das hat ja auch dann entsprechend andere Folgen. Also Nazis haben seit der sogenannten Wiedervereinigung, ich glaube, man ist gerade in der Zählung bei über 200 Menschen ermordet, während, ich habe es tatsächlich auch mal rausgesucht, weil es da auch mal, glaube ich, irgendwo eine Anfrage gab, sogenannte Linksextremisten seit 1990 laut BKA 3 Menschen ermordet oder hier heißt es getötet haben. Und das zeigt ja irgendwie, ist da, es sei denn, die sind sehr viel schwächer, gibt es da irgendwie auch Unterschiede von den Idealen, von den Konzepten, von den Prinzipien. Und das zeigt sich aber auch noch an einer anderen Stelle. Es gibt nämlich immer wieder diese Aussteigerhilfen und es gibt eine recht gut funktionierende Ausstiegshilfe für extreme Rechte, also die da anrufen und raus wollen und die sind auch gut beschäftigt. Und dann gab es zum Beispiel auch ein Telefon, wo halt sogenannte Linksextremisten anrufen konnten, um einen Ausstieg aus der Szene zu schaffen. Und das war immer auch bei so Anfragen, ich glaube von der Linkspartei war das ganz lustig, die haben dann immer abgefragt, wie viele sind da ausgestiegen, wie viele haben angerufen und ich glaube neben Scherzanrufen von irgendwie so Linken, die dann da halt im betrunkenen Zustand vielleicht angerufen haben, waren es glaube ich, also ist jetzt schon ein bisschen älter, waren es so zwei Leute, denen man beim angeblichen Ausstieg geholfen hat. Also das zeigt ja auch, dass da irgendwas quasi im Wesen unterschiedlich ist, wenn es da halt quasi gar nicht diesen Bedarf gibt, da irgendwie eine Hilfe zu bekommen, weil eben die Szenen anders funktionieren. Also in einer autoritären Szene, wo wenn ich da aussteige, ob das nur eine Sekte ist oder halt eine Nazi-Szene, dann ist es halt einfach saugefährlich. Und in der linken Szene, blöd gesagt, dann ist man halt raus. Vielleicht sind ein paar Leute nicht so glücklich, aber also da kann man halt problemlos quasi sich verabschieden und das ist fertig. Und das zeigt halt auch, dass da irgendwie, ja, das im Inneren da irgendwie auch was anders ist.
Ich glaube, ich würde zu dem Punkt sagen, dass ich das einerseits auf so einer logischen Ebene irgendwie eine komische Debatte finde, weil man kann natürlich schon sagen, wir sagen nicht, dass das identisch ist, wir vergleichen nur. Aber das Problem ist halt, wenn man so einen Vergleich macht und dann kommt am Ende raus, es gibt diese Gemeinsamkeiten und wir nennen das Extremismus, dann setzt man das halt gleich. Also es ist halt nun mal so. Also bei jedem Vergleich ist das so. Und es hat ja auch keiner behauptet, dass quasi die sagen würden, das ist genau dasselbe, sondern dass die das halt unter diesem Begriff gleichsetzen. Und das machen die auch auf jeden Fall. Es gibt diese Gleichsetzung. Und es gibt noch eine andere Ebene, nämlich, dass diese Gleichsetzung ständig in der Öffentlichkeit gemacht wird. Also nach jedem rechtsterroristischen Anschlag kommt irgendeine Pfeife in irgendeine Zeitung und sagt, das war echt schlimm, was da passiert ist und deswegen dürfen wir den Linksextremismus nicht vergessen. Wirklich, jedes Mal, wie auf Abruf, irgend so ein Vollpfosten findet sich halt immer, meistens aus der CDU. Und da springen nicht die Scharen von Extremismusforschern sofort auf und sagen, hey, wir dürfen das nicht gleichsetzen und Leute, was macht ihr da? Nee, die bleiben da schön ruhig und machen da weiter ihre Arbeit. Also natürlich können die sagen, wir sind nicht dafür verantwortlich, was irgendwie die Leute da in der Zeitung schreiben, weil wir sind tolle Forscher und die anderen sind halt irgendwelche komischen Leute, ne? kann man sich schon so ein bisschen auf seinen Elfenbeinturm-Standpunkt zurückziehen, aber eigentlich haben die Verantwortung, wenn die sagen, das soll nicht gleichgesetzt werden, das ist ganz unterschiedlich, auch von Gefährlichkeitspotenzial, dann müssen die das halt auch, finde ich, in der Öffentlichkeit so sagen. Das machen die aber nicht. Das heißt, performativ findet diese Gleichsetzung ständig statt, die findet im Verfassungsschutzbericht statt, die findet ständig in den Medien statt und da wird auch dem auch nicht widersprochen. Also ich halte das irgendwie für so ein komisches, vorgeschobenes, logisches Argument. Also eine Finte, dass das nicht gleichgesetzt wird, weil das wird halt ständig gleichgesetzt einfach. Also mich überzeugt auch dieser Versuch der Verteidigung nicht bisher, die ich da gelesen habe. Der nächste Kritikpunkt ist, dass Extremismus ein politischer Kampfbegriff ist, beziehungsweise staatstragend ist, also dass er quasi ein Kampfbegriff ist, entweder von einer politischen Strömung gegen eine andere oder Kampfbegriff des Staates gegen seine vermeintlichen Feinde oder so, und dass die in der Öffentlichkeit damit diffamiert werden sollen. Ich glaube, da sagen quasi die Extremismusforscherin als Entgegnung sowas wie, alle Begriffe sind irgendwie Kampfbegriffe auch, da kann man nichts machen. Also zum Beispiel Demokratie ist auch so ein unklarer Begriff, der auch als Kampfbegriff benutzt wird. Oder Menschenrechte, aber das heißt ja nicht, dass man auf diesen Begriff verzichten soll. Und auf der anderen Seite sagen die aber auch, dass ja die freiheitlich-demokratische Grundordnung ja tatsächlich voll gut ist und verteidigt gehört und deswegen es auch vielleicht diese Kampfbegriffe braucht. Genau, es wird so ein bisschen Doppelstrategie, ne? Einerseits zu sagen, das ist aber ein rein wissenschaftlicher Begriff und was damit in der Öffentlichkeit gemacht wird, da haben wir keine Verantwortung. Und andererseits, aber es ist ja auch ein notwendiger Kampfbegriff. Insofern würden die vielleicht auch zustimmen, dass es ein Kampfbegriff ist. Aber es wird eigentlich immer abgelehnt, dass es ein Kampfbegriff ist.
Ja, also du hattest ja vorhin auch die unterschiedlichen Sphären angesprochen, in der halt der Begriff verwendet wird. Ich glaube schon, dass dann halt so Extremismustheorie WissenschaftlerInnen halt versuchen, halt in ihren Blättern den anders zu verwenden oder halt da mehr quasi halt Basis darzustellen. Aber es ist halt, sie produzieren ja sozusagen dann auch wiederum ein Fundament für quasi die Sicherheitsbehörden oder auch die bürgerlichen Feuilletons etc. Genau, also ich glaube, wird auf jeden Fall als Kampfbegriff verwendet und es ist natürlich auch gefährlich, weil das ja von den Behörden verwendet wird und die dann wiederum auch Leuten das Leben real schwer machen können. Also es ist ja jetzt nicht nur einfach so, ja, dann nenn mich halt Extremist, fertig, aber für zum Beispiel Leute, die in öffentlichen Dienst wollen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen Lehrer aus Heidelberg, dessen Antifa-Gruppe, in der er aktiv war und zu der er sich auch bekannt hat, als linksextremistisch eingestuft worden ist und der dann halt nicht in den Schuldienst in Baden-Württemberg übernommen worden ist und sich das lange vor Gericht erkämpfen musste. Also ich glaube, er darf jetzt, in der Zwischenzeit ist er irgendwo anders, also einer privaten Schule, glaube ich, Lehrer geworden. Und das hat halt auch eine Auswirkung. Also es ist nicht nur einfach ein Kampfbegriff, dass man sich den so an den Kopf wirft in der Diskussion oder so, sondern das entscheidet über das Schicksal von Menschen letztendlich häufig auch. Und das kann auch zu einer Isolierung führen. Das kann Gruppen das Leben sehr schwer machen. Also dass die dann, wenn die auch außerhalb von so, ich sag mal, Metropolen oder Städten, wo es jetzt nicht so problematisch ist wie Berlin oder Universitätsstädte, wenn die dann in den Raum wollen und dann tauchen die irgendwo auf in einem Bericht als linksextremistisch und dann zuckt da jeder Gastwirt zurück und will nicht, nee, ihr könnt hier euch nicht einmieten oder so. Und dann, also das behindert einfach auch halt politische Aktivitäten, wenn man einmal so gebrandmarkt ist. Und also ich finde es abgefahren, dass diese Brandmarkung durch eine Institution vor allen Dingen stattfindet, nämlich durch den Verfassungsschutz, der selber alles andere als demokratisch ist. Also und trotzdem, trotz aller Kritik trotz dieser ganzen Skandalgeschichte, die es gab, ist es immer noch so, dass halt, oh, die tauchen im Verfassungsschutzbericht auf. Und wenn das ist, dann kann es wirklich auch gerade in so, ich sag mal, konservativen Bundesländern oder Gegenden etc., kann es wirklich massive Probleme bedeuten. Also das ist ein Kampfbegriff mit Folgen, mit Wirkung.
Ja, man muss vielleicht zu dem, was du gesagt hast, dass mit diesen Begriffen ja die Basis für die Arbeit des Verfassungsschutzes geschaffen wird, vielleicht noch dazu sagen, dass dieses Modell ja auch zu nichts anderem taugt. Also der einzige Nutzen von diesem Modell ist halt, irgendwelchen Institutionen quasi Kriterien zu geben, mit denen sie solche Gruppen kategorisieren können. Was anderes kann man damit halt auch nicht machen. Also man kann damit irgendwie nichts erklären so richtig oder nichts verstehen, warum hat sich jetzt die Front zur Befreiung Palästinas von der palästinensischen Befreiungsfront abgespalten oder sowas. Das kann man damit alles nicht verstehen. Oder warum wollen die Anarchisten das und die Marxisten das oder sowas? Keine Ahnung. Warum gibt's heutzutage mehr Postautonome als Autonome? Oder irgendwelche komischen, uninteressanten oder interessanten Fragen kann man eigentlich mit diesem Modell gar nicht beantworten. Also der einzige Nutzen davon ist halt einfach die Arbeit des Verfassungsschutzes und der restlichen Behörden und des entsprechenden Diskurses anzuleiten. Und sonst taugt das halt auch für nichts anderes. Insofern würde ich schon doch, glaube ich, darauf bestehen, dass es ein Kampfbegriff ist, auch wenn jetzt diese Forscher vielleicht sagen, ja, wir benutzen das auch in unseren internen Debatten irgendwie anders. Ich kann mir das auch nicht so richtig verstehen, was man damit groß Interessantes machen kann, aber gut sein, die es halt machen, ne?
Also ich halte den Extremismus-Theorie oder das Modell, Extremismus-Modell halt potenziell auch für was aus einer vielleicht jetzt nicht extrem rechten Ecke kommt, aber was halt in quasi rechtskonservativen Kreisen ein Stück weit ausgebrütet worden ist. Also gerade diese Professoren, die dem halt nochmal so einen wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Unterbau gegeben haben, die sind jetzt auch nicht, also die sind auch, wenn man sich deren Politbiografie anschaut, der eine ist bei der Werteunion aktiv, der andere sonst wie aufgefallen, dann ist auch klar sozusagen, dass es auch ein Kampfbegriff ist, der von zumindest Rechtskonservativen gebastelt worden ist. Ich glaube aber, dass er darüber hinaus auch durchaus nutzbar ist von der Extremrechten, und zwar in dem Sinne, dass der halt so beliebig ist, dass man da halt, also unter diesem Deckmantel, das auch durchaus gegen, also Linke, und zwar Rechte quasi damit Linke attackieren können. Also jetzt nicht auf der Straße oder so, aber dass sie halt sozusagen das anwenden können und dass es gleichzeitig auch dafür verwendet wird, halt als so eine quasi Formel, um sich selber freizusprechen. Also jeder, teilweise auch noch so offensichtliche Faschist, distanziert sich von jedem Extremismus. Also da hat man dann quasi halt immer diese Formel. Ich glaube, selbst Höcke hat das schon gemacht, dass er gesagt hat, ja, er ist gegen jeden Extremismus. So, und ich glaube, die haben dann eine sehr, sehr ganz, ganz kleine Definition von dem, was Rechtsextremismus sein sollte. Das sind irgendwie so dann Leute in SA-Uniform, die irgendwas anzünden gerade. Und dann halt Linksextremismus, das fängt dann irgendwie bei der CDU an. Und da verwenden die eben auch diesen Extremismusbegriff. Einmal, wie gesagt, um sich selber freizusprechen, aber gleichzeitig auch um andere damit zu diffamieren. Und die können sich dann auch bei diesen Diffamierungen gegen Links durchaus auch etwas anschließen, was ja halt schon quasi stattfindet. Also die verweisen dann lustigerweise auch auf teilweise den Verfassungsschutz. Das ist auch so ein bisschen abgefahren, weil sie dann halt so ein bisschen sagen, naja, im quasi Bereich Rechtsextremismus, da irren die sich häufig, also die AfD soll nicht beobachtet werden oder auch kein Prüfungsfall sein, aber halt quasi beim Phänomen Bereich Linksextremismus, wie es dann immer heißt, da tun sie dann halt quasi immer kräftig zitieren und darauf verweisen und wissen dann immer quasi ganz genau, welche Gruppen da aufgeführt sind und fragen das auch fleißig mit kleinen parlamentarischen Anfragen etc. ab, um halt eben auch Leute zu diffamieren. Genau, es gab auch AfD-Veranstaltungen mit so Bannern, wo halt gegen jeden Extremismus, und dann hat man da irgendwie, keine Ahnung, ein durchgestrichenes Hakenkreuz und einen durchgestrichenen Anarchiestern oder einen durchgestrichenen Hammer und Sichel etc. Also die nutzen das auch, und ich glaube, zum Teil glauben die sich das auch selber. Also ich glaube nicht nur, dass die da halt irgendwie so da quasi denken, ja, eigentlich bin ich ja bei den Rechtsextremisten, aber ich nutze das jetzt, um mich dazu zu, also offiziell, um mich da reinzuwaschen, sondern ich glaube, die halten tatsächlich auch, die anderen sind die Extremisten, aber wir selber sind die nicht. Und das ist halt auch kein Zufall, dass die halt da quasi reingrätschen können und das auch entsprechend mitverwenden können. Auch bei denen gibt es eine inflationäre Verwendung vom Begriff Extremismus. Also da sind dann die Grünen, die Öko-Extremisten oder die Klimaschutz-Extremisten oder Klima-Extremisten. Das findet sich dann als Wort-Neukreation auch entsprechend auf den AfD-Homepages und Facebook-Seiten etc.
Okay, kommen wir zum dritten und bei mir als letzten Kritikpunkt, der sagt sowas wie, naja, die Einstellungen oder Strukturmerkmale, die unter diesen Extremismusbegriff fallen, ne, sowas zum Beispiel autoritäre Haltung oder Haltung gegen die Menschenrechte oder sowas, das findet sich ja nicht nur bei quasi den politischen Rändern links und rechts, sondern auch quer über alle Parteien und alle Milieus. Es gibt auch diesen Begriff Extremismus der Mitte, der das quasi irgendwie so ausdrücken soll, dass man da doch das mehr irgendwie untersuchen soll. Und deswegen sei quasi auch das Hufeisenmodell eigentlich ein schlechtes Modell, weil es die Extremismen nur an den Rändern verortet und nicht in der Mitte. Und die sind aber quasi, ja, wir kennen so, ich kenne die jetzt nicht, habe sie nicht gelesen, aber ich weiß, dass es diese ganzen Studien gibt über quasi verschiedene autoritäre und menschenverachtende Einstellungen in der Bevölkerung, die ja wirklich weit verbreitet sind. Genau, was hältst du quasi von diesem Begriff der Extremismus der Mitte?
Ich finde ihn lustig, es ist aber natürlich eine Art von polemischer Gegenangriff natürlich. Also wenn man den Begriff Extremismus ablehnt, dann den dann halt quasi in so eine neue Form zu gießen. Also der ist in einer gewissen Weise ernst gemeint. Ich glaube aber, man verweist vor allen Dingen auf das, was man als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vor allen Dingen meint. Vielleicht noch plus sowas wie Nationalismus und sagt halt, dass es das halt überall gibt, dass man das nicht irgendwie an politische Ränder abschieben kann. Beziehungsweise natürlich gibt's dann halt sowas wie Nationalismus auf der linken Seite weniger als in der Mitte und am rechten Rand, wenn man denn überhaupt diese Randterminologie verwenden will, wobei ich das jetzt auch per se jetzt nicht immer das Allerschlimmste finde. Genau, also als polemischer Gegenangriff ist das gut. Ich verwende das auch gerne, um eben auf was hinzuweisen, nämlich dass es diese Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auch in der Mitte gibt. Und man könnte sogar auch noch ein Stück weitergehen. Es ist nicht nur quasi, dass da diese Einstellungen vorherrschen, sondern dass durchaus auch Akteure, die dann halt wiederum die extreme Rechte befeuern, aus genau dieser Mitte kommen, beziehungsweise ihr immer noch zugeordnet werden. Also ich glaube, dass der, ob das jetzt ein Rechtsruck war oder eine Aktivierung rechter Einstellung, aber das, was halt seit mindestens Gründung der AfD stattgefunden hat, ich würde es aber tatsächlich noch vorverlegen, nämlich seit 2010 stattfindet in Deutschland, dass es halt quasi von einem Mitglied der Mitte so ein Stück weit mit angefeuert worden ist, nämlich Thilo Sarrazin. Und der ist eben kein NPDler oder so, sondern der war bis vor kurzem noch SPD-Mitglied und der ist sozusagen so ein bisschen sinnbildlich für einen Extremist der Mitte. Er hat diese Einstellungen in zum Beispiel Deutschland schafft sich ab. Das ist eben dieses Buch, was er 2010 veröffentlicht hat und was sicherlich auch ein Stück weit mit einer Art von Geburtshilfe für die AfD war. Und er ist aber eben, er hat keine organisatorische Anbindung an die extreme Rechte. Jetzt ist er so ein bisschen aufgeweicht, also er ist inzwischen auch für die FPÖ aufgetreten, etc. Aber zumindest, wo er dieses Buch geschrieben hat, war es eben nicht so. Und war quasi Vertreter des Rassismus, der aus der Mitte kam, sich selber auch da verortet hat. Also auch die Selbstverortung war ihm immer wichtig. Er hat sich immer als alten Sozialdemokraten gesehen und der eben auch keine organisatorische Anbindung an die extreme Rechte zu der Zeit hatte. Also es ist quasi ein Begriff zum Nachdenken, ist sicherlich geeignet. Ich würde dann aber eher von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sprechen.
Ja, ich glaube, mir geht's so ganz ähnlich. Ich finde auch so ganz interessant, worauf quasi, also die Stoßrichtung, worauf der Begriff hinweisen möchte, das ist auf jeden Fall ganz spannend, aber ich glaube, der Begriff an sich macht eigentlich keinen Sinn und vor allem macht er im Rahmen der Extremismustheorie keinen Sinn, weil ich glaube, die Mitte in der Extremismustheorie ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Insofern kann es da per Definition keinen Extremismus der Mitte geben. Was man jetzt über irgendwelche Milieus oder politischen Parteien sagt, da würden wahrscheinlich die auch sagen, ja, vielleicht gibt's da auch Akteure oder so, bla bla bla, keine Ahnung. Aber eigentlich so vom Grundgedanken kann es das nicht geben, aber naja, ich verwende den auch persönlich nicht. Genau, man kann da auch andere Wörter finden. Sollen wir langsam zum Fazit kommen?
Du zuerst.
Ich glaube, ich würde einfach damit mal anfangen, was sich der Extremismus-Theorie oder vielleicht auch der Intention dahinter zugute halten kann, ist, dass ich schon sagen würde, wenn wir jetzt über die linke Szene oder dass die linken politischen Strömungen reden, dass es da durchaus Gruppen gibt und auch Leute gibt mit Einstellungen, wo ich sagen würde, ja, die sind tatsächlich scheiße und nicht nur scheiße, sondern auch gefährlich für eine demokratische Grundordnung, egal ob das jetzt die jetzige ist oder irgendeine zukünftige bessere. Also es gibt autoritäre Gruppen, autoritäre Positionen, die ja eine Diktatur errichten würden, und das sollte sich eigentlich kein Mensch wünschen, und dass man mit diesen Menschen irgendwie umgehen muss und das das auch war. Also das heißt nicht, dass man die jetzt irgendwie verfolgen muss, das will ich gar nicht sagen, aber dass das auch eine praktische Folge hat, dass es diese Leute gibt in der linken Bewegung, das stimmt auch. Und ich finde es auch erstmal prinzipiell in Ordnung, darauf hinzuweisen, dass das so ist. Dass das jetzt natürlich in der Extremismustheorie aus der Position dieser Verteidiger der freiheitlich-demokratischen Grundordnung passiert, das hat bestimmte Probleme, finde ich, zur Folge. Das erste Problem ist, dass diese freiheitlich-demokratische Grundordnung, finde ich, nicht unbedingt ideal ist. Also man kann durchaus in vielen Sachen, sei es die Wirtschaftsordnung, aber auch die politische Ordnung, wie laufen politische Prozesse, man kann da sehr viele Debatten, finde ich, führen. Die werden aber durch diesen Extremismusstempel eher verunmöglicht. Also man kann dann eigentlich, finde ich, nicht so richtig, also auftreten damit. Und wir haben ja jetzt beide schon Punkte genannt, wo man auch massiv eingeschränkt wird, einfach in seiner Meinungsäußerung, in seiner politischen Tätigkeit, wenn man unter diesen Begriff fällt. Das heißt, also hier werden einfach, finde ich, wichtige Diskussionen verboten, mehr oder weniger, oder verunmöglicht, was ja scheiße ist. Und zwar nicht nur diese autoritären Leute, gegen die ich mich auch abgrenzen würde, sondern alle möglichen Linken, auch zum Beispiel libertäre Linke, fallen da ja auch drunter genauso. Und damit erweist sich eigentlich, finde ich, dieser Begriff weniger als so ein Vorstoß gegen autoritäre, schlimme politische Ansichten, sondern als eine platte Verteidigung des Bestehenden. Also auch wenn jetzt die einzelnen Akteure immer wieder behaupten werden, dass die das natürlich so nicht machen und wollen, dass die nicht einfach so Staatsbüttel sind, aber de facto in der Praxis ist es doch so. Ich glaube, es gibt auch so ein generelles Problem natürlich in diesem ganzen Kontext des Extremismus, zum Beispiel mit diesem Begriff der streitbaren Demokratie, ne? Die Demokratie, die sagt, wir sind tolerant, wir wollen Debatten, aber nur bis zu einer bestimmten Grenze, nämlich die Leute, die Demokratie in Frage stellen, die sind dann quasi, die müssen mit Gewalt auch bekämpft werden. Und das ist da durchaus nicht leicht, finde ich. Also ich will jetzt nicht zu viel Sympathie dem Verfassungsschutz und den staatlichen Behörden entgegenbringen, aber es ist nicht leicht, da eine Grenze zu ziehen. Also auch wer ist noch quasi in Ordnung, mit wem diskutiert man? Also man kann sich auch in der linken Szene genau dieselben Probleme stellen. Also wer ist jetzt noch okay und wer fällt schon aus dem Rahmen? Und so, das ist schon so ein schwieriges Terrain, aber es sind vielleicht auch, vielleicht gesteht man da diesen Leuten und den Behörden zu viel zu, weil ich glaube, die verteidigen stumpf die bestehende Ordnung. Und das ist auch ganz lustig manchmal. Also ich habe tatsächlich auf der Bundeszentrale der politischen Bildung vor ein paar Tagen so ein Interview mit jemandem gelesen. Die Überschrift von diesem Interview war: In der Demokratie gibt es keine gute Gewalt. Und das war nicht so ein Zitat von so einer anarchistischen Gruppe oder so, sondern das hat der Mensch selber vertreten. Und der ist ja kein Staatsfeind, der lehnt ja nicht die Polizei ab und die Gerichte und die ganze Gewalt, die es halt in der Demokratie einfach gibt und die auch gut ist. Und wo auch das Bundesverfassungsgericht viel ehrlicher ist und sagt, ja klar, wir brauchen das Gewaltmonopol. Und jeder, der das Gewaltmonopol des Staates ablehnt, ist ein Verfassungsfeind. Aber diese ganzen Propagandisten dieser Ordnung, die denken sich so allen möglichen lustigen Scheiß aus und sagen dann, es gibt keine gute Gewalt in der Demokratie. Man denkt sich, sind das jetzt so alles Staatsfeinde, die da bei der Bundeszentrale für politische Bildung arbeiten? Nee, sind sie nicht, aber die sind halt einfach inkonsequent und ich glaube, die würden das wahrscheinlich auch, das, was die Polizei macht und was der Verfassungsschutz macht, natürlich irgendwie nicht als Gewalt bezeichnen, wie auch immer, weil das gut ist oder so. Aber man erlebt immer wieder lustige Sachen und viele inkonsequente Ansichten, Positionen. Das ist eigentlich so auch tatsächlich ganz lustig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, finde ich.
Ja, ich finde tatsächlich auch vieles ungewollt lustig, wenn man sich die Präventionsprogramme gegen Linksextremismus anschaut, was dann teilweise aus diesen Töpfen gefördert wird. Also vor ein paar Jahren hat sich mal eine junge Union-Kreisverband hat sich eine Fahrt nach Kreuzberg spendiert, um da jetzt sozusagen den Linksextremismus hautnah anzuschauen. Die haben sich anscheinend das quasi bezahlen lassen aus so einem Topf gegen Linksextremismus. Auch die Andi-Comics fand ich ungewollt lustig an vielen Punkten. Also der Verfassungsschutz in NRW hat eine Comicreihe rausgebracht, auch um so ein bisschen sich an Jugendliche zu wenden, und hat dann einen zu Linksextremismus, einen zu Rechtsextremismus und einen zu Islamismus gemacht. Das ist bei dem über Linksextremismus ist auch abgefahren. Also da ist eine Parole drin als typisch linksextremistisch, die habe ich noch nie gehört und so weiter. Also es ist echt auch schon funny auf eine ungewollte Art. Aber jetzt aber jenseits davon, es entfaltet Wirkungskraft und Wirkungsmacht. Deswegen würde ich tatsächlich immer dafür plädieren, sich auch in einer Diskussion da quasi stark zu positionieren und zwar einen Unterschied zu machen. Und Unterschied zwischen links und rechts, würde ich sagen, ist in der Zielperspektive, also wohin geht es? Also die extreme Rechte oder von mir aus auch Teile der konservativen Rechten, die wollen irgendeine Form von autoritärer Verschärfung. Das will teilweise auch quasi halt der Nummer, also häufig auch so Sicherheitsbehörden, aber jetzt als politische Bewegung wollen die halt eine autoritäre Verschärfung. Ob das nun eine Diktatur ist, eher sowas in Richtung, wie heißt es, autoritäre Demokratie von Viktor Orban oder was auch immer. Man merkt es auch häufig, wo sie halt mit so einem so quasi hinschauen mit Sehnsuchtsblick. Also halt, ob das nun Putin ist, Bolsonaro, Ungarn, whatever. Das ist ganz wichtig quasi als Unterschied zumindest zu libertären Linken. Die Ursachenanalyse, also warum quasi sind wir in einer Welt mit viel Ungleichheit, mit vielen Problemen, sozialen Problemen etc., ist eine unterschiedliche. Da würden dann halt Linke sagen, ja, Patriarchat, Rassismus und der quasi dem quasi unterliegenden Kapitalismus, das sind halt die Ursachen, während halt Rechte dann irgendwie sagen würden, ja, Einwanderung oder irgend sowas. Das ist ein ganz großes Unterschied und dann tatsächlich auch zumindest bei den meisten Linken ihre politische Praxis. Also es gab mal, ich glaube, das Känguru hat es auch noch mal aufgegriffen, die einen zünden Menschen an, die anderen zünden Autos. Ob man das mit den Autos jetzt so zielführend findet, sei noch mal dahingestellt, aber es ist ein Unterschied. Und den muss man auch noch mal herausheben. Also es gibt einfach nicht dieses massenhafte Totschlagen von Menschen, wie halt das rechte Mobs machen, wie das halt ganz stark in diesen sogenannten Baseballschlägerjahren in den 90er Jahren passiert ist. Das ist halt bei den Linken nicht der Fall. Auch wenn es da auch Gewalt gibt, keine Frage. Aber nicht diese Form von quasi massenhafter Gewalt gegen andere Menschen. Was mich manchmal so ein bisschen stört, oder vielleicht auch nochmal, was halt die Extremismustheorie so ein bisschen verunmöglicht, ist auch einen kritischen Blick auf sowas wie institutionellen Rassismus zu werfen. Also das quasi, weil ja die Extremismustheorie von auch Behörden sehr stark vertreten wird, lässt sich damit halt dann auch, also die können halt sich selber nicht als extremistisch definieren. Wie jetzt ist der Verfassungsschutz extremistisch? Du hast ja vorhin schon ein bisschen so angesprochen, oder ist das nicht auch ein Teil des Polizeiapparats? Es ist übrigens auch wiederum nochmal, um auch diese Unterschiede klar zu machen, dass es auch so Affinitäten gibt in der extremen Rechten, die es in der Linken einfach nicht so gibt, ist es auch kein Zufall, dass halt die Bundeswehr natürlich, dass da nicht ständig irgendwelche linksextremistischen Gruppen auftauchen, die in der Bundeswehr sind und die Waffen verstecken und Leichensäcke bestellen etc. Also ich wüsste jetzt von keinem Fall im quasi Phänomenbereich Linksextremismus, aber es ist halt im Bereich Rechtsextremismus, beziehungsweise ich spreche lieber von extreme Rechte und tatsächlich auch vermehrt zu ihren Brüdern im Geiste gibt es da auch islamistische Vorfälle oder Fälle. Verdachtsfälle. Genau, also das zeigt nochmal, es gibt Unterschiede. Was ich nicht mag, ist, dass halt auch ein Teil von Linken, die hast du ja auch vorhin schon angesprochen, die ich als autoritär definieren würde, dass die sich so ein bisschen auch hinter diesem gemeinsamen Schild, wir lehnen die Extremismustheorie ab, halt mit dahinter klemmt und sagt, ja, guck mal, wir werden ja hier gemeinsam diffamiert. Wir werden ja angegriffen, der Antikommunismus. Und dann quasi verlangen die halt auch eine Solidarität, die ich echt auch nur bedingt gewillt bin zu geben. Und zwar nicht im Sinne von, ja, das ist okay. Also quasi die libertären Linken sollen nicht beobachtet werden und die autoritären Linken sollen beobachtet werden, aber ich möchte einfach auch nochmal klar darstellen, dass es schon auch einen Unterschied gibt zu Teilen der Linken, also oder zwischen halt libertären und autoritären Linken. Und das ist ein Unterscheidungsmerkmal, das ich halt für sinnvoll halte und was durchaus auch gerne mehr praktiziert werden kann. Also zu sagen, nee, ihr wollt woanders hin, ihr wollt eine Verschlechterung, eine autoritäre Verschärfung, ihr seid nicht nationalistisch, wobei es das auch bei Linken gibt, aber in Deutschland ist das jetzt weniger der Fall. Und ihr habt halt quasi was ich ablehne und ich möchte mit euch nichts zu tun haben. Genau, und vielleicht noch als Bonmot am Ende, weil ja gerne auch diese Ablehnung von Kapitalismus oder von der freien Marktwirtschaft, wie es dann immer so nett heißt, oder sozialen Marktwirtschaft, gerne als, also dass das halt ein Erkennungsmerkmal des Extremismus quasi gilt. Dann sollte man sich tatsächlich nochmal das Aalener Programm der CDU von 1947 anschauen, wo halt tatsächlich die CDU eine Vergesellschaftung der Großindustrie, glaube ich, zumindest gefordert hat. Also wo sie halt sich tendenziell antikapitalistisch gegeben hat. Vielleicht haben, also ich glaube schon, dass sie das damals auch für eine kurze Zeit lang wollten. Nein,
wenn die antikapitalistisch gewesen wären, hätten sie den Begriff Produktionsmittel benutzt.
Okay.
Wer das nicht benutzt, der ist schon raus.
Okay, Entschuldigung. Aber das wäre was, was ja heute so ein bisschen auch dann unter Extremismus Verdacht gestellt werden würde. Und es zeigt sich auch, wie sich halt quasi Bewertungsmaßstäbe verschieben und wie willkürlich das auch sein kann. Ja, das wäre es soweit von mir.
Cool. Dann danken wir euch ganz herzlich, dass ihr so lange dran geblieben seid und zugehört habt und hoffen beide, dass wir uns bald mit einer neuen Folge wieder bei euch melden werden. Ciao, ciao.
Tschüss. Vielleicht sollte man da tatsächlich auch ein bisschen mehr Kritik wieder reingießen.